Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit Schadensbegutachtung an Michels R1 sowie einem ausführlichen Reisebericht, der die Motorradherzen höher schlagen lässt. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Hey, es ist wieder soweit. Die Sommerpause ist zu Ende. Es wird hoffentlich auch bei euch viel Motorrad gefahren und mir nach einer gefühlten Unendlichkeit endlich wieder zugeschaltet. Wie immer der gutaussehende, wieder gut genesene Michel. Hallo Michel.
Hallo Jan, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend endlich wieder starten können, auch wenn ich zu meiner Schande gestehen muss, im Sommer, beziehungsweise in unserer Sommerpause, keinen Meter Motorrad gefahren bin, aber das natürlich aus bekannten Gründen, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber ich habe natürlich die ein oder andere Motorrad-Anekdote nichtsdestotrotz mitgebracht und bin schon sehr gespannt auf unsere erste Folge und natürlich, du hast es schon angedeutet, die anderen Leute sind gefahren, du warst auch wieder unterwegs, ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, was du in den letzten, acht Wochen sind es jetzt fast, ne? An Motorradabenteuern erlebt hast.
Ich glaube, ganz so viele waren es dann doch nicht, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr viel, denn das gab es eigentlich auch noch nie. Wir haben tatsächlich jetzt, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, 1,5 Stunden über Gott und die Welt geredet und was sonst so alles passiert ist und haben trotzdem noch unfassbar viel heute vor. Großes Thema wird auf jeden Fall sein, der Kauf neuer Motorradreifen. Wie macht ihr es? Was gibt es zu beachten? Da kommen wir aber später zu. Ich möchte den Ball erstmal direkt wieder zu dir zurückspielen. Du bist nicht gefahren, weil du noch auskuriert hast deine ganzen Verletzungen. Das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, vor der Sommerpause ausgiebig behandelt. Wie ist es dir denn da ergangen? Bist du wieder heile? Übrigens, Moment, jetzt nehme ich doch wieder das Wort zu mir. Man hört, in der letzten Folge warst du noch am Rumräuspern. Heute bitte ich zu entschuldigen, wenn irgendwelche abstrusen Geräusche zwischenrein funken. Ich bin immer noch ziemlich erkältet, mich hat's dahin gerafft. Dazu später aber auch mehr. Michel, jetzt zu dir.
Ja, also ich bin tatsächlich wieder relativ fit. Also ich bin noch nicht topfit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte es in unserem Vorgespräch schon angedeutet, neben meinen Unfallverletzungen gab es in den letzten Wochen noch das ein oder andere, Wehwehchen kann ich nicht sagen, doch, Wehwehchen gab es auch, aber eher so Krankheitserscheinungen, als wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, war ich noch angeschlagen. Das habe ich jetzt tatsächlich wochenlang mit mir mit rumgeschleift und jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir waren jetzt 8 Wochen nicht auf Programm, muss ich gleich nochmal hier einen Sprung zurück machen und mich bei allen Leuten, die unseren Instagram-Account verfolgen, entschuldigen, weil ich letzte Woche hier noch großfressig eine Story gemacht habe, hey, total cool und so, wir sind jetzt wieder da und jetzt am Sonntag gibt es die erste Folge, also Sonntag jetzt, letzte Woche Sonntag und was ich aber natürlich in meiner Verplantheit nicht auf dem Schirm hatte, ist die Tatsache, dass Jan ja die erste Septemberwoche jetzt nochmal auf Motorradtour gewesen ist, ne? Und dann wollte ich tatsächlich eigentlich da so ein bisschen Alternativprogramm schaffen und meine neue Asphaltsüchtig-Folge promoten und sagen, hey, dann guckt euch doch das an. Aber auch das habe ich nicht rechtzeitig geschafft. Also, das war wirklich ein Trauerspiel. An dieser Stelle nochmal Entschuldigung an alle draußen, die sich schon gefreut haben. Jetzt ist es aber endlich wieder soweit. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Jan hustet im Hintergrund noch. Wie gesagt, hat mich auch relativ lange beschäftigt. Und was mich tatsächlich, ich sage es jetzt auch wenn es ein bisschen eklig ist, so direkt zum Anfang, was mich jetzt auch wochenlang beschäftigt hat, auch im Urlaub, ich hatte einen flotten Otto, wenn ihr wisst, was ein flotter Otto ist, auch unglaubliche 4 Wochen lang. Und ich habe ja tatsächlich so ein bisschen die Theorie, dass mein Immunsystem, auch wenn ich mich eigentlich ganz gut fühle, noch so ein bisschen Corona geschädigt ist. Jan, also ich will jetzt hier nicht die Schwurbler-Keule auspacken, aber wie ist es bei dir? Hast du auch das Gefühl, dass die Erkältung ein bisschen hartnäckiger und langwieriger ist als vor deiner Corona-Erkältung oder Erkrankung?
Ja, wobei das ja einfach recht simpel zu erklären ist, dadurch, dass man oder ich jetzt mich sehr zurückgenommen habe in vielen öffentlichen Anlässen und so weiter, ordentlich meine Maske trage und so weiter, ist das Immunsystem ja einfach viele Erkrankungen auch gar nicht mehr so gewohnt. Heißt nicht die Schlussfolgerung an alle Querscheißer hier irgendwie, dass man sich ja deswegen gerade Corona sowas holen müsste, weil man muss das Immunsystem trainieren, das ist auch Schwachsinn. Aber es ist natürlich so, wenn du dann Erkältungen hast, die können dann mal ein bisschen stärker zu Buche tragen. treten. Ach, guck, ich kann schon nicht mehr sabbeln. Das habe ich mir beibehalten. Auch in der Sommerpause habe ich daran nichts geändert. Die Logorö ist das Gleiche. Wollte ich aber nochmal kurz anmerken, es gibt irgendwie Scham, Fremdscham und es gibt Michel, der dann halt einfach in den ersten 5 Minuten des Podcasts direkt davon erzählt, dass er 4 Wochen regelmäßig auf dem Pott saß.
Ja, jetzt hast du, das wollte ich gerade sagen, jetzt hast du hier von der Logorö gesprochen, ne? Das ist auch eine schöne Fremdwortkonstruktion, muss ich sagen. Und was ich aber auch sehr charmant fand, war der Ausdruck Querscheißer. Da habe ich mich jetzt gefragt, wolltest du tatsächlich eben mich als Diarrhoe-Patienten, der halt viel rumscheißt oder rumgeschissen hat in den letzten Wochen, mit einem Querdenker kombinieren und hast daraus den Querscheiß gemacht? War das ein Seitenhieb? Nein, ich hoffe nicht.
Nein, sowas nicht gemeint. Es war einfach eine klare Positionierung, sagen wir so. So, schon direkt wieder den Faden verloren.
Macht nichts, dafür sind wir ja hier.
Ich wollte noch anmerken, hier zusätzlich bin ich heute noch geschwächt. Mein Kumpel Maxi, mit dem ich die Garage teile, der will übrigens sein Motorrad verkaufen. Der will sich was Neues kaufen. Wer Interesse hat an einer echt top gepflegten Kawasaki Z900 im Raum München, 11.500 Kilometer mit unfassbar viel Zubehör, super geil gepflegt. So.
11.000.
Nee. Ja, 11.000, so, Entschuldigung. Ich glaube, die ist 1 oder 2 Jahre alt, also hat er irgendwie neu gekauft. So diese schwarze mit diesem weinroten Rahmen, weißt du? Und da hat er da die Griffe dazu, auch in dem gleichen Rot, sieht mega gut aus, Zubehörauspuff, der geilen Klang hat. Ich glaube, 9,5 will er dafür, wer irgendwie daran Interesse hat, einfach mal gerne melden, ich stelle gerne den Kontakt her. Und warum habe ich das jetzt erzählt? Ah ja, ja der hat mich gefragt, ob ich heute mit ihm Motorrad fahren gehe, kann ich nicht, mir wurden heute Morgen die Augen gelasert, tschu, damit ich hier besser sehe. Und jetzt habe ich da auch wieder einen Pfad von. Ah, du machst deine YouTube-Videos und auf deinem Kanal gibt es nämlich Sonnenbrillen und die kriege ich nämlich auch noch von dir. Die muss ich nämlich jetzt immer fröhlich tragen, die I Love Road Racing Sonnenbrille. Ich mache jetzt hier einfach mal Werbung für dich, Michel. Die schickst du mir jetzt zu, habe ich die abgeshoppt. Hast ja da, glaube ich, noch ein paar. Wer daran Interesse hat, der Sommer ist zwar vorbei. Keine Ahnung, ob du einen super Sommer-Sale machst oder so. Mal zugreifen. Aber mittlerweile steht ja auch ein neues YouTube-Video von dir, wo du die ganzen Spuren deines derben Sturzes präsentierst. Man sieht erstmalig das Motorrad, ich habe es auch gesehen, furchtbar, also ist ja wirklich furchtbar, aber auch Lederkombi und Co. gut angegriffen. Watch-Empfehlung.
Oh, danke. Also jetzt muss ich tatsächlich sagen, normalerweise kriege ich ja immer derbe einen reingewirkt, wenn ich hier immer erstverzüchtig Dropping mache, ne, und die Leute darauf hinweisen, hey, guck doch unbedingt die Videos. Also freut mich auf jeden Fall, dass du es auf jeden Fall schon gesehen hast und jetzt auch so ein bisschen dafür Werbung machst. Genau, also da sind wir ja auch wieder ein bisschen bei dieser Eingangsfrage, die du gestellt hast. Wie ist es jetzt gewesen? Ich muss sagen, inzwischen wieder ziemlich gut. Mal abgesehen, wie gesagt, von diesen Kleinigkeiten, die noch nebenbei gewesen sind, die mit dem Unfall aber eigentlich nichts zu tun hatten. Ich bin jetzt inzwischen wieder joggen. Alle Wunden sind abgeheilt. Also es gab ja eigentlich nur eine offene Wunde, die mich aber tatsächlich knapp 7 Wochen so ein bisschen beschäftigt hat, bis das zugegangen war. Da hatte ich mir doch einiges an slowakischem Dreck eingefangen und es hat halt einfach derbe gedauert, bis es rausgeeitert war. Meine Gelenke sind so langsam wieder fit. Das ist auch was ich sagen muss, was mich sehr überrascht hat. Ne? Also Schlüsselbein war ja gebrochen. Ich hatte diese Bennett-Fraktur da am Daumen, die auch operiert wurde. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass so diese gebrochenen Knochen, dass die wahrscheinlich die Dinge sein werden, die mich am längsten beschäftigen. Aber den größten und längsten Effekt haben tatsächlich die, wie soll ich sagen, Verletzungen, die halt beim Röntgen im Krankenhaus nicht so festgestellt wurden. Alles, was so in den Gelenken sich abgespielt hat. Ne? Also ich konnte wirklich jetzt die letzten Wochen viele Dinge nicht richtig greifen, meine Daumen nicht richtig benutzen. Da hat einfach wirklich die Kraft gefehlt. Und es war halt einfach auch alles extrem schmerzempfindlich. Und das ist tatsächlich auch jetzt noch so, vor allen Dingen die Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger, sehr, sehr eigenartig. So, die sind sehr druck- und schmerzempfindlich. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass eben die vermeintlichen Kleinigkeiten, okay, das war halt so ein bisschen dick und ein bisschen blau, man sieht es auch im Video, ich habe das mal so reingepackt, dass sich das wirklich so ewig lang hinzieht, ne, und mich so lange beeinträchtigt. Ich habe das jetzt auch in den letzten Tagen so mitbekommen, weil halt viele Leute, die jetzt über den Astrazüchtig-Kanal eben mitbekommen haben, hey, da ist das Video und ich habe da jetzt so ein paar Posts dazu gemacht, die haben dann auch gefragt, ey, ich habe davon überhaupt gar nichts mitbekommen. Ich konnte aber auch überhaupt gar nicht kommunizieren, weil ich halt einfach mein Telefon nicht bedienen konnte, weil die Daumen halt nicht die Beweglichkeit hatten. Die ersten Wochen, die ersten Wochen war der rechte Daumen ja eh fixiert, ne, in dieser Schiene. Und mit links geht halt alles nur halb so gut. Und jetzt, nachdem dann die Schiene ab war, ist halt einfach viel zu wenig Kraft und auch Beweglichkeit und Empfindlichkeit in diesen Daumen gewesen, so dass ich mein Telefon einfach gar nicht richtig halten konnte. So, ne? Und das hat mich jetzt in den letzten Wochen schon beeinträchtigt. Und ich habe es vorhin auch im Vorgespräch angedeutet. Wir waren ja im Urlaub und waren da auch so ein bisschen im ländlichen Raum unterwegs und waren da so ein bisschen wandern und so. Und auch das Knie, das ich mir links irgendwie bei diesen Überschlägen halt verdreht hatte, von dem ich nach 2 Wochen gedacht habe, okay, so, jetzt geht das wieder, kannst wieder anwinkeln und durchstrecken und so. Sobald Belastung draufgekommen ist, ne, hat das halt sofort wieder angefangen, zicken zu machen. Ist ein bisschen dick geworden, konnte sich nicht mehr richtig voll ausstrecken und voll anwinkeln. Und lange Strecken laufen waren halt auch einfach unangenehm und schmerzhaft. Also
Glaube ich sofort.
Zu lang gehen.
Ja, Gelenke sind einfach scheiße. Aber jetzt mal zu der wirklich wichtigen Frage. Was ist denn jetzt mit deinem Motorrad? Jetzt kannst du hier mal die Katze aus dem Sack lassen und eine Bestandsaufnahme machen?
Tatsächlich noch nicht. Also ich bin jetzt heute nicht zu Hause, sondern bin zu meiner Mutter gefahren, wegen einem Arztbesuch noch in Unfallfolge und auch um mein Motorrad zu besuchen und eben morgen das erste Mal eine richtige Bestandsaufnahme zu machen. Und zu gucken, okay, was ist denn jetzt tatsächlich genau alles kaputt? Wie gesagt, ich habe das Video zum Thema Schutzleitungen und zum Unfallhergang, das habe ich ja schon gemacht, da ist das Motorrad ja auch zu sehen. Und ich habe mir das auch mal so ein bisschen angeguckt. Du hast ja gerade schon angedeutet, es sieht übel aus. Ja. Aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint. Also wenn ich jetzt grob schätzen müsste, so mit dem Eindruck, den ich habe, würde ich sagen, Schadenswert sind so, weiß nicht, 3.500 Euro vielleicht, plus minus.
Ach was.
Sowas in dem Dreh, ja. Also ach was im Sinne von, ist das viel oder ist das wenig?
Also es ist eine Stange Geld, aber ich hätte gedacht, dass es mehr wird. Also von dem, was ich jetzt nur auf deinem YouTube-Video gesehen habe, da ist ja, um den Leute das mal, ich schilder jetzt mal, was ich so gesehen habe, ja. Da ist ja irgendwie das komplette Heck abgerissen. Der Tank hat einen Schaden bekommen, ein Stummel ist abgerissen, oder? Dann, glaube ich, die Fußraste weg.
Ja.
Die Verkleidung natürlich irgendwie am Arsch.
Ja.
Ich meine, die Frage ist, die Verkleidung hast du ja folieren lassen.
Ja.
Ob du das wieder so machst und dann kostet das ja auch nochmal ordentlich Geld.
Genau, also du hast es ziemlich gut erfasst, allerdings ist das Heck...
Ja, guck mal, wie gut ich deine Videos schaue hier, ja?
Ja, ich bin wie immer begeistert, aber mir war ja klar, du bist ja ein cleverer Typ, immer sehr aufmerksam, dass dir da das Meisterliche geht, war ja gesetzt. Und aber es ist, zum Glück nicht ganz so schlimm wie gedacht. Also du hast natürlich das abgerissene Heck gesehen, aber das ist zum Glück nicht komplett abgerissen, sondern einfach nur das Heck quasi in der Mitte des... Der hintere Teil, logischerweise, ist abgerissen und alles, was im Heck drin ist, ist aber noch drin. Die Kabellage ist noch da und der Heckrahmen ist ja geschraubt. Das heißt, ich kann quasi einfach ein neues Heck kaufen, die Teile lösen, dran schrauben und dann ist das wieder okay. Und ich habe auch schon mal geschaut, du kriegst ein Rahmenheck, ein gebrauchtes Originalheck für, was weiß ich, um die 100 Euro habe ich gesehen. Jetzt ist natürlich die Überlegung, ob man sagt, hey, wenn man das neu macht, dann macht, und es soll ja ein Rennmotorrad sein, ne? Dann nimmt man halt auch so ein Racing-Heck, ne? Was ein bisschen leichter ist vielleicht auch und weniger Material, irgendwie was alles Aluminium oder so. Dann das Thema Fußraste hast du natürlich, oder Fußrastenanlage hast du richtig gesehen, da ist die links abgerissen. Da habe ich mich aber schon mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt und da ist es tatsächlich so, dass man halt alle Teile einzeln bekommt, weil es halt eine Racing-Anlage ist. Von Bonamici ist die, das ist eine italienische Firma, die habe ich schon bei der T-Cup Triumph gehabt und die sieht optisch ziemlich cool aus, ist auch nicht so immens teuer und wie gesagt, ist halt einfach ein großer Vorteil, dass du die Teile einzeln bekommst. Dann hast du den abgerissenen Lenker angesprochen. Das ist tatsächlich nur die Lenkstange so. Mhm, und die ist aber auch, ich weiß tatsächlich nicht, von welchem Hersteller das Ding ist. Wir haben das ja damals mit Marc Bornhäuser zusammen gemacht und der hat die quasi, sollte ein Racing-Lenker dran und der hat das Ding halt gekauft und dran gemacht. Und das ist sehr, sehr geschickt gemacht, weil halt diese Lenkstange geschraubt ist. Das heißt, ich kann quasi einfach die Armaturen abbauen. Die Lenkerarmatur, die linke, die ist zwar auch angeschliffen, muss auch Ersatz her, aber das ist auch, kostet 50 Euro oder was, also oder 35, habe ich gesehen, ist original nicht so teuer bei gebraucht. Und dann tauschst du die Stange aus und den Rest kannst du benutzen, also kannst du weiterverwenden. Also das ist okay. Dann, klar, Tank sieht so ein bisschen mitgenommen aus, ist aber eigentlich auch nur oberflächlich. Also der hat auch keinen richtigen Kratzer oder so. Also der bleibt, der wird halt einfach neu foliert und dann, der hat Originalform, keine tiefen Kratzer oder sonst irgendwas, ist alles kein Problem. Das Display ist in Ordnung. Also quasi das Dashboard, ne, was halt einfach sehr teuer ist und halt auch so ein sensibles Teil, da ist nichts dran. Ansonsten ist es halt so ein bisschen Kleinkram. Wie gesagt, die Verkleidung, die muss natürlich gemacht werden, Scheibe ist kaputt. Dann der Verkleidungsträger vorne, der ist gerissen. Da kann man aber auch irgendwie ein Zusatzteil oder sowas.
Am Ende einfach Gaffer.
Nee. Also das, du hast ja schon gefragt, ob ich es optisch wieder so machen würde wie vorher. Ich werde mit Sicherheit ein anderes Design machen, weil das ist jetzt ja quasi 2 Jahre da gewesen und die Gelegenheit bietet sich quasi an, da was Neues zu machen und dann halt auch das Ding neu aufzubauen. Und was ich halt einfach sagen muss, ich möchte das Motorrad halt, wenn es denn wieder hergerichtet ist, dass es einfach auch wieder tipptopp aussieht. Ne? Also es wird nicht bis ins kleinste Detail möglich sein, ne, weil ich jetzt Dinge, die noch funktionstüchtig sind, aber ob die vielleicht leicht beeinträchtigt, nicht austauschen werde. Aber im Großen und Ganzen soll das Motorrad halt einfach aussehen wie ein sehr, sehr gut aufgebautes und funktionstüchtiges Motorrad, weil ich das einfach auch für mich brauche. Ne? Also es gibt ja so eine Philosophiefrage, die einen sagen, ich will eher so eine Ranzbude und ich will aber einfach ein sauber aufgebautes Motorrad, weil mir das halt auch ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit einfach gibt.
Aber wie käuflich bist du? Was muss ich machen, damit du da schön meine Pornoletten beispielsweise als Abbildung drauf nimmst?
Oh, also du weißt, ich mag deine Stiefel sehr. Ich mag auch dieses Discolettenblau, das Pornolettenblau. Aber das würde ich tatsächlich nicht machen. Also
Oder Gasgeflüstermotorrad. So, liebe Community, wer hat Bock auf ein Gasgeflüstermotorrad? Schreibt uns gerne mal. Oder bietet doch mal an, was ihr dem Michel bieten würde für einen speziellen Aufdruck und wie der dann aussähe. Was wäre euer Vorschlag, wie Michels Motorrad jetzt zukünftig foliert werden sollte? Wir können ja so sagen, den besten Vorschlag, den wir bekommen, der sich dafür auch eignet, ob es irgendeine Skizze ist oder so, den werden wir fürs nächste Titelbild oder so verwenden.
Das können wir auf jeden Fall machen. Also wenn da irgendwie Kreativköpfe draußen sind, die eine geile Idee haben, go for it. Auf jeden Fall.
Aber auch einfach Nachrichten, sehr gerne willkommen. Aber ich wäre schon dafür, irgendwo das Gasgeflüster-Logo kann jetzt auch mal drauf, Michel. Das ist eine Frechheit.
Absolut. Also das ist auf jeden Fall eine super Geschichte und wird auf jeden Fall drauf verewigt. Das kann ich jetzt schon sagen.
Nice.
Das machen wir auf jeden Fall.
Ja. Gut, ja, also kommt einiges drauf auf uns zu, ich bin gespannt. Also du sagst jetzt, was hast du gesagt, 2.500 bis 3.000 wird die Rechnung?
Ja, also ich schätze mal so 3.500 plus minus 500, das wäre jetzt so mal mein
Brutto-Veranschlag. Ich hätte jetzt mal nach deinem, ich muss mir so ein bisschen festlegen, komm, wir machen eine Wette, ich hätte jetzt gesagt vorhin 4, aber wenn du sagst 3.500 plus minus 500, ist ja dünn, wenn ich dann 4 sage, ja. Dann sage ich 5.000, aber du sagst 3.500 musst du sagen? Ich sage 5.000, es gibt keine Abweichung und wer da näher dran ist.
Okay, alles klar. So machen wir das. Ich muss natürlich sagen, dein Vorschlag gefällt mir überhaupt gar nicht, weil ich sowas von gar kein Interesse dran habe, 5.000 Euro jetzt in dieses Motorrad zu stecken. Also da kriege ich ja Tränen in die Augen. So. Da kann ich ja nie wieder fahren. Da kann ich zwar irgendwie wieder zusammenbauen, aber dann muss ich es mir halt einfach ins Wohnzimmer stellen und kannst du noch angucken. Wobei, wenn es natürlich dann ein schönes Gasgeflüster-Community-Design hat, kann es das natürlich auch wert sein. Ne? Man weiß es ja nicht.
Also wer recht hat, gibt dem Krieg vom anderen Bier. Wette gilt.
So machen wir das. Aber jetzt weg von den traurigen Geschichten und den teuren Geschichten hin zu den schönen Geschichten, die du hoffentlich bei deiner letzten Motorradausfahrt erlebt hast.
Ja, also die soll uns ja zum großen Thema Reifenkauf bringen, die dann auch wieder Geld mit sich bringt. Aber das kommt anschließend. Zuerst mal die Tour. Ja, ich war Motorradfahren. Ich habe in der Sommerpause auch viel um die Ohren gehabt. Schönes wie Schlechtes. Und da tat die Motorradtour einfach extrem gut. Ich war wieder mit meinem Vater und meinem besten Kumpel zusammen unterwegs. Ich bin hier in München gestartet. Wir haben uns dann alle auf halber Strecke in Imst getroffen, in Österreich.
Wo ist das denn? Was ist da Größeres in der Nähe?
Imst ist eigentlich schon relativ groß. Also da fahren auch alle mit diesem Kennzeichen dann rum. Ötz ist nebendran, wo der Ötzi gefunden wurde.
Aha.
Interessant natürlich schon wieder aus München, da könnte ich ja einfach abkotzen. Den direkten Weg kann ich nicht nehmen, wegen der Lärmbegrenzung da. Das heißt, ich musste dann, oder was heißt, der andere Weg ist jetzt auch nicht viel indirekter. Bin von München dann irgendwie über Garmisch, Mittenwald, dann da hingefahren. Dort haben wir uns getroffen, war geil, hey. Also ich habe mit meinem Vater mich vorher schon getroffen und wir kamen dort an und mein Kumpel kam ungelogen, 30 Sekunden nachdem wir dort angekommen sind, der ist aus der Schweiz angefahren, auch 300 Kilometer, 30 Sekunden nachdem wir angekommen sind, fährt er da auf dem Parkplatz.
Nein, wie krass ist das denn?
Das war echt ein Timing, es war mega geil. Und von dort, von Imst, sind wir dann weitergefahren übers Timmelsjoch und über den Jaufenpass. Und da muss man einfach mal wieder sagen, die machen beide richtig Bock. Ist einfach wirklich geil. Am Timmelsjoch erstmal, heiden Respekt, du erinnerst dich vielleicht noch, das Motorradmuseum, das dort abgebrannt ist.
Ja, natürlich.
Wieder komplett aufgebaut. Hätte ich die Story nicht gewusst, ich weiß nicht, glaube ich war vor 2 Jahren das letzte Mal am Timmelsjoch oder so, ja. Hätte ich es gar nicht gerafft. Also hätte ich das nicht gewusst. Hätte ich nicht gerafft, dass da was abgefackelt ist und das ist ja komplett abgebrannt oder halt wirklich also ziemlich groß, dass sie schon wieder aufgebaut haben. War mega schön, schon eine super geile Tour. Dann sind wir irgendwie weiter nach, wie heißt denn das? Sterzing.
Sterzing.
In Südtirol, ja. Für mich eine schlechte Adresse eigentlich. Da hat es mich mal mit meiner Suzuki auf die Schnauze gelegt bei Regen. Jetzt war schön, wir haben den Domi wieder getroffen, der auch mit bei der Motorradtour war. Wir sind in Kontakt geblieben. Der hat gesagt, er ist da, wollte sich eigentlich auch Motorrad leihen und dann einen Tag mit uns mitfahren. Vor Ort, der Händler hat aber kein Motorrad. So haben wir ihn da einfach auf dem Eis getroffen. War mega gut. Und dann sind wir weitergefahren nach Bruneck. Das waren dann irgendwie eine Tour von, ich glaube, 500 irgendwas Kilometer. Nee, ja. Nicht so viel. Irgendwie um die 400 oder so. Mega geil, super schöne Strecken. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Und ich habe es erwähnt davor, ich hatte hier super viel Sachen zu tun zu Hause und habe deswegen am Tourbeginn erst auch gesehen, ey, der Reifen, der ist schon gut angefahren, aber was soll's, wird schon hinhauen. Und was man dann aber doch immer wieder sträflich merkt, wenn man davor halt irgendwie viel hier durchs bayerische Voralmland fährt, wo nicht so viel Kurven zu holen sind und ja. Der Reifen halt eher eckig gefahren ist, was das halt für einen Unterschied macht, wenn du wirklich dann die Pässe und wir sind Alter, also ich mache ja kein Geheimnis draus, ich nutze hier Kalimoto zur Navigation und der hat so einen Kurvenindex oder sowas, ne?
Ja.
Und wenn ich hier durch Bayern fahre, dann liegt der normalerweise irgendwo bei 60 bis 70 und ja. Da auf der Strecke fürs letzte Ding bei irgendwie 120. Also ich weiß nicht, wo da der Grenzbereich ist oder wo es aufhört, ja, aber also, es waren halt auch
gefühlt. Du hattest 120% Spaß auf dieser Tour. Also,
Alter, es war so geil, es waren so derbe und es war irgendwie auch relativ wenig los. Aber was ich sagen wollte, du hast halt schon gemerkt, Junge, da ist der Reifenverschleiß dann doch ein anderer. Liegt vielleicht auch daran, dass wenn du dann aus einer Kurve rauskommst, du halt auch regelmäßig Bock darauf hast, so diese Dynamik zu erleben. Ne? Einfach rauskesseln. Wir hatten ganz gutes Wetter, über 20 Grad, nicht viel los, wie gesagt, ging mega ab. Und wir hatten die Tour so geplant, dass wir nichts vorher gebucht haben, großartig.
Ja.
Weil wir gesagt haben, hey, wir fahren einfach dahin, wo das Wetter gut ist und kennen uns ja jetzt auch schon jahrelang und sind dann einfach mal in ein Dreierzimmer untergekommen. Und kleiner Tipp für alle, also ich muss sagen, über die einschlägigen Buchungsseiten hast du auch wirklich jetzt, wir waren natürlich nicht mehr in der Hauptsaison unterwegs, aber sehr, sehr kurzfristig noch richtig gute Hotels bekommen. Also wir haben tatsächlich am Vorabend dann immer das Hotel für die nächste Nacht gebucht.
Mhm.
Wie gesagt, wetterabhängig. Und wir haben dann irgendwie immer uns es gut gehen lassen. Das heißt, wir haben nach Hotels geschaut mit irgendwie Pool oder Sauna und Halbpension, wenn es es gibt, oder halt zumindest ja. Frühstück. Und das Maximum, was wir gezahlt haben, waren pro Nase 70 Euro pro Nacht.
Oh krass, das ist wirklich richtig, richtig gut.
Ja, und es waren jetzt wirklich noch, also es hätte noch Low Budget sozusagen noch gegeben, ja.
Ja.
Also es wäre noch was drunter gewesen, aber wir haben gesagt, so das wollen wir. Ich meine, nach oben ist natürlich immer kein Ende gesetzt. Aber sind entsprechend sehr, sehr gut untergekommen. Die Woche als solches war dann wettertechnisch schwierig. Eigentlich hatten wir vorgehabt, Richtung Kärnten zu fahren. Da war ich ja vor 2 Jahren auch schon mal und hat mir einfach mega gut gefallen. Da war es dann aber echt ganz schlecht vorhergesagt. Und dann sind wir am nächsten Tag weiter an Gardasee. Weil wir dachten, okay, da ist man irgendwie, also da sollte der Regenschauer, der angekündigte, nur sehr kurzfristig sein. Sind dann auch dorthin gefahren und hatten einfach so ein Glück mit dem Wetter. Erstmal auch hier wieder den Göjes Pass oder so ein ganz kleines Ding. Mhm. Mega geil. Ich kann nochmal schauen, ob ich die Tour nochmal finde, dann packe ich die in die Shownotes, wer irgendwie Bock hat, da nochmal nachzufahren, weil diese Tour war wirklich, also wir sind nur Kurven gefahren. Wir sind, glaube ich, einmal in Bozen mussten wir durch die Stadt und durch Meran, aber sonst wirklich nur Pässe. nur Kurven, also dir wurde echt schwindlig zwischendrin. Super abwechslungsreicher die Region, mal so etwas längere, breite Kurven, wo ich mit meinem Motorrad natürlich voll reinhängen kann. Mhm. Und dann aber auch wirklich so diese ganz kleinen, engen Dinge, wo du dann Lenkanschlag reinmachst, wo es technisch natürlich auf eine andere Art und Weise sehr herausfordernd ist. Ja. Niedriges Tempo und so, aber dafür dann halt mit Aussicht, das packt man nicht. Also immer wieder geil, diese Alpen. Vor allem auch, wie schön abwechslungsreich, wenn man dann so eine Transalp letztendlich ja macht, ja. So die bayerischen Alpen, nicht vergleichbar mit denen in Südtirol. Ja. Und dann sind wir da an Gardasee angekommen und da war halt mein Reifen schon echt, Also in der Mitte dieser, wie heißt dieser Sicherheitsbalken? Nee, wie nennt man den? Diesen Kontrollbalken oder was?
TV, der Treadwear Index, also quasi der Verschleißmarker, kann man sagen.
Genau, und wenn der angegriffen ist, bist du ja eigentlich schon drüber, oder wie war das? Also der sagt nichts über diese 1,3 Millimeter haben wir, glaube ich, als Grenzwert in Deutschland, oder wie ist das?
1,6 sind es in Deutschland und der TWI ist 0,7 bis 0,9, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist eben für den amerikanischen Markt, dazu hatten wir ja auch schon mal eine Folge. Und wenn du den erreicht hast, ne, also logischerweise auch vorher schon, weil er halt einfach weit von den 1,6 Millimetern entfernt ist. Wenn du den erreicht hast, bist du eigentlich schon im Punkterahmen. Ne? Also abgefahrene Reifen, pro Reifen ein Punkt. Muss man sich auf jeden Fall gut überlegen.
Ja, Leck. Also es war von mir ja in dem Sinne schon Vorsatz, dass ich einfach vorher nicht die Zeit dazu hatte. Aber mein Ziel war dann eben auch, das hat in Frankreich schon mal super geklappt, irgendwo einfach zu einem Händler zu fahren, am späten Nachmittag zu sagen, hier, Keule, ich brauche neuen Reifen, hast du was? Und am nächsten Tag mit einem frischen Reifen da weiterzufahren, also nicht das irgendwie durchzuziehen. Aber tatsächlich war es am Gardasee so, wir waren da an diesem nördlichen Teil, wie heißt das, Riva del Garda oder was? Ich war da jetzt nicht so oft, ich kenne mich da nicht so wirklich aus. Wenn jemand Tipps hat, schickt die mal gerne zu. Ich bin auf jeden Fall bei 4, 5 verschiedenen Werkstätten, Reifenhändler vorstellig geworden, hab gesagt, Leute, habt ihr was? Nischt.
Wirklich.
Und das war dann, glaube ich, der Donnerstag und der eine sagte, ja, Montag könnt ihr dann was da haben. Da denke ich mir so, Alter, nee. Und dann schickt er mich zum größten Reifenhändler da am Gardasee irgendwie. Ja, nee, haben sie auch nichts. So. Vor allem halt auch.
Also, warte, jetzt muss ich noch mal einhaken, so. Was hatten sie denn nicht? Also,
ja, meine Reifendimension. Also die hatten, ich habe nicht mal,
egal welche Marke, egal welches
Produkt. Ich habe einfach gesagt, hier, ich brauche neue Reifen. So, die und die Größe.
Ich hätte gern 190/55 so Standard. Ja,
genau. Ah, hatten sie nicht. Weil das, so, dann, bei einem war ich dann, und der hatte dann einen Satz da. Pirelli, dachte ich, ja gut, klar, Italien sind wir halt da, passt. Und dann holt er aber raus, boah, wie heißt der, Rosso Corsa 2 oder so. Ich glaube, von denen gibt es mittlerweile die Serie 4, könnte sein.
Ja.
So, und erstmal habe ich dann gedacht, so, nee, den nehme ich nicht, weil mit dem hat es mich damals mit meiner BMW bei kaltem Wetter und Regen auf die Schnauze gelegt. Und deswegen wollte ich auch unbedingt neuen Reifen. Am nächsten Tag war halt durchweg Regen angesagt, ne?
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, so, nee, aber den Zweier, da bleibe ich lieber bei meinem Halbslick Metzler, den ich da drauf habe.
Ja.
Und dann wollte er für dieses Ding einfach, für den Satz, 300 Euro.
Ja, das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Deswegen hatte ich jetzt auch gefragt, was du denn für eine Größe haben wolltest. Denn dieses Jahr ist ja ein extremer Notstand bei Reifen grundsätzlich gegeben, egal über welche Marke, vor allen Dingen bei diesen Premium-Produkten, bei den neueren Geschichten, weil einfach durch die Russland- und Ukraine-Krise halt Materialnotstand herrscht oder herrschte. Ich weiß nicht, wie die Situation sich jetzt gerade verhält. Und ich glaube gar nicht mal, dass es eben an den Händlern liegt, bei denen du da gewesen bist, sondern halt einfach nur der Tatsache geschuldet ist, dass halt die Hersteller dieses Jahr die Nachfrage gar nicht in dem Maße bedienen können, weil einfach die Produktion aufgrund der genannten Umstände halt einfach nicht hinterherkommt. So, ne? Und dementsprechend sind natürlich alle Produkte, die da sind, dafür kannst du natürlich auch Mondpreise verlangen, ne? Weil friss oder stirb, ne?
Ja, voll. Aber also ich habe mich dann dagegen entschieden. Der nächste Tag war dann glücklicherweise irgendwie total sonnig. Also wir sind dann halt irgendwie erst um 11 gestartet, weil morgens hat es noch ein Mega-Gewitter gegeben.
Mhm.
Aber dann, weißt du, war warm, die Straßen super schnell abgetrocknet. Ich meine, ich habe dann halt auch einfach langsam gemacht, so, also mit dem Reifen und nichts mehr großartig riskiert, so, aber durch dieses warme Wetter die Straßen echt sofort wieder trocken gewesen. Da haben wir nochmal irgendwie so eine 150 Kilometer Genusstour da irgendwie am Gardasee rumgemacht, war mega gut. Und Freitag sind wir dann nach Nauders gefahren, also wieder nach Österreich zurück. Da fährt man, wie heißt denn der noch? Reschenpass ist dann der langweilige. Davor kommt noch was anderes. War auch eine wirklich geile Tour, aber da hat es am Anfang halt dann schon richtig runtergeschüttet. Wirklich 1,5 Stunden Vollgas, gib ihm, ja.
Ja.
Und ja, gute Regenklamotten haben mir so ein bisschen den Arsch gerettet. Und ich muss mal schon sagen, also ich habe es ja gesagt, ich fahre den Metzler M9 RR. Nehmt es als Werbung wahr, wenn ihr wollt, aber ich möchte einfach meinen Erfahrungsbericht da teilen. Ich muss echt sagen, trotz dieses extrem niedrigen Reifenprofils hat der echt noch einen super Job gemacht, auch bei diesem Regen. Also ich hatte, klar, wenn ich irgendwie auf eine Kurve losgefahren bin, geankert habe und Fußbremse und dabei einen Gang eingelegt habe, dann kam der mal kurz so ein bisschen quer, trotz Anti-Hopping, wie heißt das, Dings da?
Kupplung, weißt du? Ja.
Genau, da hast du schon mal gemerkt, auch die Hinterradbremse, da wurde der ziemlich schnell etwas rutschig. Aber so grundsätzlich
aber super. Aber du meinst jetzt im Nassen natürlich, ne?
Ja, genau. Ich rede jetzt hier vom Nassen mit einfach verschwindend wenig gering Profil. Also wirklich, der hatte in der Mitte zum Teil gar keins mehr. Also war wirklich puh. Aber nichtsdestotrotz super kontrollierbar. Also war wirklich ein cooler Reifen, hat mir Bock gemacht. Vorderreifen hatte noch deutlich mehr Profil, da war auch gar nichts zu spüren. Und das ist dann ja auch irgendwie immer ganz dankbar, ne? Wenn du dann in der Kurve einfach mit Standgas da rumfährst. Wenn das Hinterreifen dann mal, wenn der mal so ein bisschen rutschen sollte, dann lässt sich das ja kontrollieren. Blöd wird's, finde ich persönlich, wenn das Vorderrad da wegrutscht.
Ja. Kann ich ein Liedchen von singen?
Ja, also von daher ging das voll klar. Ja, dann sind wir Freitagabend in Nauders angekommen und dann fing es halt an, dass ich auf einmal Halsschmerzen bekommen habe. Ich dachte so, Alter, und wir wollten eigentlich bis sonntags fahren, aber der Samstag, Sonntag war komplett Regen angesagt. Und da habe ich schon gesagt, so Leute, lass uns mal nicht für Samstagabend ein Hotel suchen. Von Nauders kann ich nach München durchballern. Ich merke gerade, das wird nichts mehr. Auch mit dem Reifen und angesichts des Regens muss man es ja nicht weiter provozieren. Und dann habe ich mich Samstagmorgens da, erstmal, witzige Side Note, in Österreich kriegst du keinen Corona-Test mehr, ne?
Warum?
Ey, also weil ich habe halt gedacht so, okay, wow, krass, jetzt hier Halsschmerzen. Das fühlte sich halt genauso an wie damals bei meiner Corona-Infektion.
Ja. Was ja doch so ein Hals-Nasen-Lungen-Gedöns ist so, ne?
Also ja.
Ist, so. Ist ja eigentlich, also fühlt sich ja, du hast ja typische Erkältungs- und Grippesymptome so, ne?
Ja. Und dann habe ich einen Kumpel losgeschickt und der war irgendwie im Supermarkt. Die sagten, nee, sie haben keine mehr. Die gibt es irgendwie nur noch an der Apotheke und irgendwie kannst du dir als Österreicher die auch nur noch holen oder da darfst du irgendwie 5 pro Monat oder so haben. Auf jeden Fall hat er im Supermarkt keine mehr bekommen, ja, auch in der Drogerie.
Aber Moment. War die bei den Österreichern, gab es die nicht kostenfrei und liegt das vielleicht daran?
Ich habe das nicht weiter erfragt. Er war da im Supermarkt und habe ich gedacht, so, okay, gibt's nicht. Auch da korrigiert uns gerne, wenn ihr es besser wisst. Das war nur die Geschichte. Und dann habe ich mich halt Samstagmorgens da aufs Motorrad gesetzt, schon komplett in Regenklamotten, bis München eine Dusche bekommen, ohne Ende. Alter Falter, also wirklich, da habe ich mir auch noch für 5,60 Euro oder was das Pickerl gekauft, die Vignette, und bin dann in Österreich eine halbe Stunde über die Autobahn gefahren, weil ich dachte so, boah, jetzt Pass macht auch überhaupt keinen Sinn mehr, fühlte mich halt auch nicht gut. Ja, bin dann irgendwie 3,5 Stunden später in München angekommen, an der Teststation negativ, das war dann schon mal ganz gut. Mhm. Und dann stand das Motorrad erstmal hier und jetzt kommen wir zum Thema. Also erstmal.
Wollte ich gerade sagen, jetzt nähern wir uns tatsächlich dem Höhepunkt, also genau, dem emotionalen Höhepunkt wahrscheinlich der gesamten Tour, beim Reifenkauf.
Ja, also das habe ich noch nicht gemacht, sondern damit muss ich mich jetzt auseinandersetzen. Deswegen wollte ich mit dir heute unbedingt mal drüber sprechen. Aber erstmal war eine super geile Tour. Es hat mir wieder gezeigt, warum wir eigentlich Motorrad fahren. Durch die Berge, das zu sehen, ab und zu auch den Spaß einfach dazu haben, mal ein bisschen am Kabel zu ziehen und die Bremsen mal voll reinzuhauen. Aber halt wirklich so diesen Wechsel finde ich immer geil. Du willst was sagen?
Ja, und zwar habe ich nämlich eine Frage zu deinen Erfahrungen im Rahmen dieser Tour jetzt in Österreich, in Italien. Ist mir jetzt auch im Urlaub aufgefallen, ich war ja selber nicht mit dem Motorrad unterwegs, aber ich hatte dir sogar dazu ein Video geschickt. Ich war ja, wie gesagt, in Osteuropa unterwegs und wir sind am Anfang nach Rumänien gefahren und hatten da quasi unsere erste Station. Und wir waren in einem kleinen Örtchen, nennt sich Detta, ist da Westrumänien, Grenze zu Ungarn oder in der Nähe zu Ungarn, nicht weit weg von Timișoara, für diejenigen, die sich so in der Ecke so ein bisschen auskennen. Und da war eine Hochzeit. Am Samstag, an dem Samstag, an dem Wochenende, an dem wir da waren. Und da hat es tatsächlich im Vorfeld dieser Hochzeit, hat das Brautpaar oder die Feiergesellschaft über Facebook dazu aufgerufen und Motorradfahrer gesucht, die diesen Hochzeitsmarsch, da marschiert man oder läuft man, die Hochzeitsgesellschaft traditionellerweise durch den Ort, ne, und geht dann irgendwie zum Standesamt und dann zurück zur Feierlocation und irgendwie zur Kirche und dann sind die, laufen die da im großen Aufgebot da durch die Gegend. Und die haben halt aktiv nach Motorradfahrern gesucht, die gar nicht zur Feiergesellschaft dazugehört hatten, um die zu begleiten und da ordentlich Lärm zu machen. Und wir sind da halt durch den Ort gelaufen, wie gesagt, kleiner Ort, und die, wie soll ich sagen, Auspuffanlagen in Rumänien sind halt doch nochmal ein bisschen anders gestaltet als die bei uns in Deutschland und auch in Österreich. Du hast das Thema Fahrverbot aufgrund zu hoher dB-Zahlen ja schon angesprochen. Auf jeden Fall haben die da Alarm gemacht, ne? Und es haben halt einfach alle gefeiert und alle fanden es total cool, so, ne? Und in der Slowakei war das dann in Anführungsstrichen auch wieder ähnlich, wo ich das Gefühl habe, die normalen Bürger, die auch nicht Motorrad fahren, haben einen ganz, ganz anderen Zugang, ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu den Motorradfahrern, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Oder jetzt, ich war ja im Frühsommer, war ich ja in Frankreich, in den Vogesen unterwegs, ne? Und da passiert es ja halt auch irgendwie regelmäßig, dass die Leute auf dem Fußweg dir irgendwie wohlwollend zunicken und kleine Kinder hin und her rennen und dich quasi auffordern, irgendwie Lärm zu machen oder ein Wheelie zu fahren oder was auch immer. Und das gibt's ja bei uns eigentlich so überhaupt gar nicht. Wie war denn das bei dir da?
Ja, ich meine, gemischt, ne? Also, also Österreich, habe ich ja schon gesagt, da gibt's Teile, wo Streckensperrungen sind wegen der Lautstärke, was ich denen ja aber nicht mal vorwerfen kann. Also das ist ja jetzt nicht mal wild, ne? Weil es da aber halt auch einfach ein ganz anderes Ausmaß annimmt. Ich glaube, das, was du schilderst, da ist es ja so ein Motorrad vielleicht nochmal eher so ein Statussymbol oder ja auch so ein Freiheitsgedanke, was weiß ich. Und an den jeweiligen Hotspots, an denen wir dann natürlich auch unterwegs sind, da gibt's die ja so dermaßen viel, also da bist du ja nichts Besonderes mehr, wenn du jetzt mit irgendeiner Ducati GS, was weiß ich, durch die Gegend fährst, ne?
Eine Ducati GS, man merkt, das ist hier einfach ein Fachmann-Podcast, ja, hier sind nur wirklich die absoluten Pros am Start.
Ja, ja, also, die weißt du, aber für die Leute ist es ja einfach dann nur noch so Lautstärke halt. Ja, und ja, da ja. Sind ja einfach so viele andere Hobbys, die das auch so ein bisschen verdrängen. Eine Situation gab es tatsächlich, das war in Italien, wo ich lang gefahren bin und stand da auch so ein junger Mann am Straßenrand und signalisierte halt hier Gas geben, so, ne? Und habe ich natürlich ihm den Gefallen mal kurz getan, die Kupplung gezogen und einmal kurz drehen lassen, hat er sich gefreut. Das fand ich schon ganz cool. Die Frankreich-Anekdote, die kann ich übrigens nur unterstreichen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Er habe 24 Stunden von Le Mans mit dem Motorrad, ja. Genau, war ich da, Rückfahrt, Autobahn, standen die Leute am Rand, haben allen Motorradfahrern zugewunken. Und die Mautstellen waren offen für Motorradfahrer.
Richtig geil.
Ja, richtig. Also cool. Es war derbe. Habe ich da jetzt nicht so wahrgenommen, habe aber auch keine Antipathie oder so wahrgenommen. Was ich irgendwie interessant finde, es gibt solche und solche im Straßenverkehr, irgendwie also Autofahrer, die dich dann breitwillig vorbeilassen. Das ist ja aber auch wie in Deutschland. Und dann gab es einen, den haben wir überholt und irgendwie fühlte er sich völlig in seiner Ehre gekränkt und fing dann an uns, also erstmal dicht drauf zu fahren.
Ja.
Und dann irgendwann völlig geisteskrank und gestört an uns vorbeizuziehen. Ich bin an die Eisen gegangen, weil ich dachte so, Alter, zieh mal lieber wieder rüber. Du siehst überhaupt nicht, ob dir gleich jemand entgegenkommt. Ja, auch an Fahrradfahrern vorbei. Würde ich jetzt aber nicht irgendwie dem Land oder sonst was zuordnen. Ich glaube, das war einfach ein bekloppter Depp auf Testosteron. Ja,
also Idioten gibt es halt einfach überall, ja, so. Ne? Also vor allen Dingen diese das ist einfach für mich unverständlich, ne? Wie man sich so im Ego gekränkt fühlen kann, wenn man überholt wird, sei es jetzt mit dem Auto oder mit dem Motorrad. Also ich kann mich da auch dran erinnern, ganz, ganz wüste Geschichte, kommt jetzt tatsächlich aus dem Autobereich, da war ich, also ich will jetzt nicht sagen Fahranfänger, aber es war halt irgendwie so Anfang 20, ja? Also aus meiner jetzigen Perspektive ganz klar Fahranfänger, weil Verhältniserfahrung 1 zu 6 oder 1 zu 7 so gefühlt, ne? Auf jeden Fall bin ich da auf der Bundesstraße unterwegs gewesen, ging wirklich schnurgeradeaus, ne? Und vor mir fuhr halt ein Auto, der fuhr halt irgendwie mit weiß nicht, 85, 90 oder was, ne? Und ich habe damals ja nur einen ranzigen 60 PS Dreiergolf gehabt, sack schwer und keine Leistung, ne? Und bin erst hinter dem hergefahren und habe dann halt angesetzt, den zu überholen, ne? Und der hat da tatsächlich Gas gegeben, ne? Also das hat den, der wollte mich einfach nicht überholen lassen, ne? Und dann sind wir da, also wie gesagt, es ging schnurgeradeaus, sind da halt nebeneinander hergefahren und ich halt einfach auch jung und dumm und unerfahren und hab dann halt auch erstmal gegengehalten, so, ne? Und dann ging das tatsächlich bis gefühlt, naja, beide Führerschein weg, geschwindigkeitsmäßig, so, ne?
Unnötig.
Irgendwann musste ich ihn dann halt ziehen lassen, so, ne? Weil, ne, man, der hat halt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Limousine oder was das da gewesen war.
Also sowas,
ich denke einfach nur, Dummes, das ist geistig behindert. Also bitte. Ja. Also was ist los so, ne? Also, verstehe ich halt einfach nicht. Verstehe ich nicht. Kann ich
voll
nicht nachvollziehen.
Voll.
Wie, und vor allem, der ist so dann, angemacht werden
kann. Ja, der hatte dann auch so viel Speed drauf, dass er also echt auch noch an so Fahrradfahrern, die vor uns waren, vorbeiziehen musste.
Ja, ja.
Und es wurde dann aber schon eng und dann hat er die halt, keine Ahnung, mit 140 oder so mit einem Abstand von 50 Zentimetern überholt. Und ich habe da hinten schon Stoßgebeten zum Himmel geschickt, weil ich dachte, Alter, wenn da jetzt einer irgendwie nach links ausschert oder so, dann war es das einfach. Also so unnötig. Aber egal. Jetzt zum Wesentlichen. Also, jetzt bin ich hier wieder wohlbehalten zu Hause angekommen, mit dem Regen am Ende ein bisschen Pech gehabt, aber trotzdem geile Tour.
Und ganz kurz noch eine Frage. Was für Klamotten? Du hast gerade deine Regenklamotten gelobt. Was hast du angehabt?
Ich habe, glaube ich, so ein Zweiteiler-Regen-Kombi oder so von X. Dann habe ich irgendwie, weil ich hatte mir auch noch neue Handschuhe gekauft. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal erzählt. Ich war ja auf so einem Fahrsicherheitstraining und habe erstmals auch einen auf cool machen wollen und mit der Hand sozusagen über den Boden geschliffen, während ich da den Kreisel gefahren bin. Mhm. Und dann hat es direkt eine Naht aufgerissen. Also Gammelhandschuhe, hat mich richtig aufgeregt.
Ja.
Ich habe mir nur 9 gekauft und dann war mir aber auch wichtig, dass der dann natürlich vor Regen geschützt ist, weil ich finde, Handschuhe werden schnell so trocken oder porös, wenn die nass werden.
Ja.
Und da habe ich so Gummihandschuhe, so Überzieher, weißt du, eigentlich schon fast wie so Putzhandschuhe, ne?
Ja, 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 ja.
Oh, super unbequem, weil die halt knalle eng da dran sitzen, aber haben trocken gehalten. Und dann hatte ich noch so komische Schuhüberzieher für meine Pornoletten. Ja. Hat super trocken gehalten.
Du bist tatsächlich im Lederkombi gefahren, dementsprechend.
Ja, ja, ich hatte Leder.
Genau, und hast dann quasi, hätte ja sein können, weil ihr jetzt in den Alpen unterwegs seid, dass halt irgendwie ein Textilzweiteiler oder Textil.
Aber hier, ich hatte den, wichtig, Leute, achtet drauf, ja, macht nicht die gleichen Fehler wie ich. Ich hatte diesen Regenkombi-Zweiteiler halt für meinen Zweiteiler-Lederkombi noch, ja. Jetzt habe ich mir ja letztes Jahr ein Einteiler gekauft und der hat erstmalig so einen Höcker hinten am Rücken.
Okay.
Ja, also wie halt so ein Supersportanzug halt, weißt du, die noch die Wirbelsäule schützen sollen, keine Ahnung, aerodynamisch, bla bla bla, keine Ahnung, was der Sinn und Zweck dahin ist. Sieht halt bisschen proletischer noch aus. Und hat aber zur Folge, dass natürlich der Regenkombi diesen Platz auch noch sozusagen abdecken muss.
Ja.
Mit dem Resultat, dass ich wirklich nur in einer Sitzposition darauf sitzen konnte, weil ich die Arme eigentlich nicht mehr bewegen konnte. Jede weitere Armbewegung hätte wahrscheinlich zu Thrombosen geführt oder so oder zu einschlafenden Handgelenken. Also war knalleeng, war wirklich nicht so bequem. Kannst dir vorstellen, 3,5 Stunden damit zurückzufahren. Kategorie ungeil.
Ja.
Also Leute, wenn ihr euch neue, normale Motorradklamotten kauft, denkt dran, dass wenn ihr Regenklamotten habt, ihr die vielleicht mal anprobieren solltet, bevor ihr irgendwie in so einen 8-Stunden-Regenschau oder so kommt. Gibt ja solche Leute. Ja, bei 8 Stunden Regenschauer würde ich, glaube ich, das Motorrad irgendwo abstellen, da habe ich dann doch keinen Bock mehr drauf. Motorrad natürlich auch wieder todesdreckig. Die hat wirklich dieses, also da auch nochmal zu der Tour, ne? Es war wieder so klassisch auch mit meinem Vater unterwegs. Mein Kumpel hat sich ein neues Motorrad gekauft, unmittelbar vor der Tour. KTM 890.
Oh, geil. Also die Standardversion.
Genau, die bin ich auch mal gefahren, muss ich auch noch mal kurz, Alter, wir kommen heute nicht mehr auf das Reifenthema, muss ich auch noch mal sagen, also von meiner S1000R, wo man ja doch recht sportlich drauf sitzt, haben wir dann irgendwann mal getauscht.
Ja.
Und diese Sitzposition ist so geil. Ich dachte die ganze Zeit, ich fahre hier auf so ein, ich sitze irgendwie auf so einem Barhocker.
Ja, ja, ja.
Der irgendwie so einen Rasenmähermotor drunter hat, ja, auch, also auch vom Sound einfach her. Und bretze damit los. Also du bist ja so sitzenstehend da drauf irgendwie.
Ja, ja, aber ich muss sagen, die Sitzposition finde ich schon geil und die ist schon auf Krawall gebürstet so, ne? Also die ist, mir hat das super gut getaugt. Ich mochte die, also ich habe die, wann war das, vor 2 Jahren hatte ich jetzt, ja, ziemlich genau 2 Jahre ist es her, die 98 R.
Ja.
Und fand das super cool. Also was mir nicht so gut getaugt hat, war damals die Bereifung, weil die eher halt diesen Michelin, wie heißt der denn? Power irgendwas? Fällt mir gerade nicht ein. Also,
Power RS?
Nee.
Power der RS ist ja Supersport, so. Ja.
Ja, aber die also der hat die Duke 98, ne?
Ja, genau. Und bei dem genau, hat der Conti Road drauf oder so.
Road Attack 4 wahrscheinlich dann.
Nee, ja. Einfach, der heißt, glaube ich, nur Road.
Ach so, ja. Du hast ja gesagt, das Motorrad ist ganz neu. Das ist quasi die S-Bereifung.
Ja. Ja. Hey, aber super guter Reifen, muss ich sagen.
Ja, kann sein. Also, weiß ich nicht.
Also, ich habe ja jetzt heute ja schon Werbung für den Metzler-Reifen gemacht, jetzt auch für den Conti. Man sieht also da eine gewisse Neutralität trotz allem. Mega gut. Also, ich fand, die Sitzposition war halt sehr aufrecht. Ich meine, natürlich ist das Konzept nicht vergleichbar mit meinem Motorrad, komplett anders. Was ich aber sagen muss, ich hatte hier mir ja die Shelton abgeholt für meinen V2 oder Zweizylinder und auch V4 Zylinder-Hass.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin aber in meiner Meinung schon so ein bisschen bestätigt. Also, es war ein toller Motor, der KTM, keine Frage. Nee, der war gut. Und auch der Schaltautomat, wirklich super flutschig, hoch wie runter. Mega angenehm, also ging echt gut. Und der Motor macht auch Spaß, so ist es nicht. Aber ich muss halt schon sagen, der ist zwar sehr glatt und nicht vergleichbar mit der Aprilia, die ich ja damals gefahren bin, die ja sehr, sehr ruppig war, sondern der ist schon sehr angenehm. Aber ich muss halt einfach sagen, dieses Knattern von so Zweizylindern, das ist einfach nicht meine Welt. So. Und da könnt ihr jetzt wieder mir Nachrichten schicken, du bist ein Idiot, Jan, ist okay, bin ich gerne, aber wenn ich mich dann auf meinen reinen Vierzylinder setze,
Ja, das wollte ich gerade sagen, das kann man ja eigentlich, da gibt's ja keinen Grund für Kritik, das ist halt einfach Geschmackssache so, ne? Also ich hab's jetzt auch die Tage wieder gedacht, warte mal, wo ist mir das jetzt so besonders aufgefallen? Ich glaube, Wochenende habe ich so Superbike-WM geschaut, ne? Übrigens auch so ein Aufreger-Thema, sorry, dass ich hier diese Reifengeschichte nochmal abwürgen muss, ne? Aber du hast es ja vorhin schon angedeutet, du hast es ja auch gesehen, wie der Jonathan Rea den Alvaro Bautista abgeräumt hat, so. Darauf will ich es aber gar nicht hinaus, sondern eher auf diesen Sound so, ne? Wenn ich mir halt einfach die Kawasaki anhöre oder auch die BMW, das finde ich halt inzwischen einfach langweilig, ne? Also ich brauche halt entweder den reinen Vierzylinder Crossband Sound von der 1 oder den V4 von der Ducati oder von Aprilia oder Dreizylinder so. Gefühlt hört sich jetzt inzwischen für mich alles besser an als ein Vierzylinder Reihenmotor. Weiß nicht, so, ne? Holt mich irgendwie überhaupt nicht mehr ab. Ist ganz, ganz eigenartig. Eigenartig. Und ich bin es ja früher auch gefahren, fand es ja auch super cool und hab's geliebt so, ne? Und hab irgendwie keine Ahnung, warum V2 oder whatsoever so. Aber jetzt irgendwie ist vielleicht der alte Mann in mir so, ne? Der
mag ja, halt mal, wenn wir den Podcast noch 10 Jahre fortführen, dann bin ich mal gespannt, was ich dazu sag. Also mein Sound ist es nicht. Ich meine, es ist schon irgendwie cool, wenn du auch den Blipper dann verwendest oder einfach vom Gas gehst und so ein bisschen blubbert, das finde ich schon auch irgendwie ganz witzig. Was mir aber tatsächlich gut gefällt, wir hatten ja hier den Johannes Müller von der Motorpresse Stuttgart da, genau, von PS. Ja. Und der hatte ja damals auch gesagt, zum Thema Lautstärke, KTM baut da echt relativ leise Motorräder.
Ja.
Da war ich ja noch so überrascht, aber jetzt, wo ich drauf saß, ich muss auch sagen, also die Aprilias war ja geisteskrank, wenn du da am Gas drehst. Ja. Also finde ich einfach nicht mehr zeitgemäß. Das muss ich sagen, hat die KTM doch auch ganz gut hinbekommen. Also die hat eine relativ gleichbleibende Lautstärkeentwicklung. Also nicht so, du ziehst am Gas und auf einmal fliegt alles weg, ja. Fand ich sehr angenehm. Also das hat mir auch gut gefallen. Also war ein cooles Motorrad. Warum ich das eigentlich erzählen wollte, ist auch nochmal zu der Tour. Als ich damals meine BMW ganz neu hatte, war ich auch mit meinem Vater unterwegs und dann hat er mit seiner GS auf einmal noch den Tourguide gespielt und wir mussten durch den übelsten Schlamm fahren, weil er
meinte, ich erinnere mich,
ja. Und so sollte es auch dieses Mal einfach wieder sein. Nagelneues Motorrad, ja. Und wir fuhren an dem einen Tag, den wir da am Gardasee einfach verbracht haben, mit trockenem Wetter, so ein Pass. Und der war dann oben, aber gesperrt, da war irgendwie Baustelle. Und ich so ein bisschen skeptisch und will schon auf die Karte gucken, wo es rumgeht. Und mein Vater, wir fahren jetzt durch, geht schon. Und dann sind wir durchgefahren, war trocken, aber halt schon überall nur noch so Kies, Schotter, Sand. Aber ging. Und am nächsten Tag sind wir eben weitergefahren Richtung Nauders und mussten wieder da drüber. Und ich fahre da halt hin. Es hat geregnet in Strömen, ne? Und denkt nichts bei, bis wir halt ganz oben auf dem Pass sind. Und dann fällt es mir wieder ein. Und dann kommt diese Baustelle. Und am Tag davor war da halt tote Hose. Ja. Aber an dem Tag war auch noch Baustellenbetrieb. So.
Oh, fuck.
Und wir fahren da durch. Und die Dudes da oben waren aber super entspannt und machen einfach Platz. Und dann fuhr da aber gerade halt auch so ein Bagger lang, wirklich auf so, wie nennt man das, auf so Ketten.
Ja.
Und hat es halt noch alles so schön, wie soll man sagen, nicht festgemacht, sondern so richtig aufgebauscht das Ganze.
Ja,
und
ja,
die Straße
ja, ja,
hatte so ein leichtes Gefälle nach links. Das heißt, du fuhrst halt die ganze Zeit Schräglage.
Ja.
Und dann gab es so ein Stück von so 50 Metern, wo einfach wirklich nur Schlamm war. Also es war wirklich Schlamm. So, Alter, und ich muss mit meinem Motorrad ohne Profil darüber, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, ja. Ich habe mich da schon liegen sehen, wirklich eine Schlammschicht auf dem Reifen und merkt dann auch...
Hast du auch richtig schön hier die so schön die Füße runter so? Um das
auf gar keinen Fall, ich hatte die Pornoletten auch noch, die dürfen auch wirklich nicht in den Schlamm. Ich habe gedacht, da muss jetzt durch, aber ich merke dann schon so, wie das Motorrad sich so, auch der Hinterreifen irgendwie weiter nach links, also ich eher so diagonal fuhr, ja.
Ja, verstehe.
Boah, Alter, mir ist das Herz in die Hosen gesackt, ey. Alter Vater. Und das Motorrad sah natürlich aus wie Sau. Also die Zentrifugalkräfte, die da wirken, die bewirken einfach echt, dass der Schlamm original vom Hinterreifen eine Kurve nach oben macht und sich versucht, wieder am Vorderreifen ranzukleben, so, ja. Mit dem Resultat, dass aber 90% davon irgendwie erstmal am Heck, auf der Sitzbank, an meinem Rücken, am Helm und auf dem Tank landet. Das ist unnormal.
Ja.
Keine Ahnung, wie das physikalisch möglich ist.
Ah, du hast es ja schon relativ gut beschrieben, so, ne? Die Zentrifugalkräfte befördern das halt einfach nach oben und da hat man es ja auch schon ganz oft davon, oder wir haben es auf jeden Fall schon mal hier im Podcast angerissen, dass die modernen Motorräder mit den schlanken und sehr hohen Heckpartien einfach keine Schmutzfangfunktion sozusagen mehr haben und die halt einfach klassischerweise immer, es ist völlig egal, welches Motorrad du fährst, einfach hintenrum alles eingesaut wird, ne?
Ja, Katastrophe.
Ja, Katastrophe. Aber jetzt warst du von oben bis unten eingesaut, bist halbkrank in München angekommen und hast dann festgestellt, ich habe die Rutschpartie mit dem Slick zwar überlebt, möchte es aber nicht nochmal, ich möchte Reifen kaufen.
Ja, aber jetzt sind wir, guck mal, wir sind schon wieder bei über 50 Minuten.
Und die Reifengeschichte wird jetzt so lange dauern, dass du denkst, das passen wir, passt auf keinen Fall in die.
Ja, weil ich halt einfach so viel Sachen mit dir diskutieren will. Wo kauft man, wie macht man es nachgelagert und so weiter. Lass uns das in der nächsten Folge behandeln, da direkt am Anfang der Folge. Und jetzt vielleicht lieber den Aufruf machen, Leute, wie kauft ihr denn Reifen? Schickt uns das gerne zu, dann habt ihr Zeit bis zur nächsten Folge. Seid schnell, weil keine Ahnung, wann wir wieder aufnehmen. Vielleicht schon 3 Tage nach Veröffentlichung dieser Folge. Schickt uns also ganz schnell zu, kauft ihr beim Händler, lasst es da drauf machen, kauft ihr online und macht selbst drauf, kauft ihr online, geht zum Händler, erntet einen Shitstorm und lasst es dann von dem drauf machen.
Ja, für teuer Geld und dass es teurer war, als wenn ihr es direkt beim Händler gekauft hättet.
Genau, was sind da eure Erfahrungen, wie geht ihr vor, was muss man beachten, schickt es mal alles zu und dann diskutieren wir nächste Folge drüber.
Also was mich auch interessieren würde, unbedingt mit reinpacken, wenn ihr uns das zuschickt, bitte verratet uns das Motorradmodell, das ihr fahrt und die Bereifung, die ihr gewählt habt. Das würde mich nämlich auch interessieren, ne? Weil es gibt ja nicht nur die Preisunterschiede in den entsprechenden Produktkategorien, also ich sag mal Supersportreifen und Sporttouringreifen und Touringreifen und On-Offroad-Reifen, sondern es gibt ja halt auch Leute, die sagen, hey, ich fahre zwar einen Supersportler, aber ich fahre den halt hauptsächlich auch auf größeren Touren in den Alpen oder was und ich fahre halt lieber wegen der Laufleistung einen Sporttouring-Reifen als einen klassischen, vielleicht auch Hypersportreifen, wie er normalerweise auf den Mopeds drauf ist. Würde mich mal interessieren.
Und eine letzte Frage an euch und Michel auch an dich.
Oha.
Kauft ihr immer den gleichen Reifen oder wechselt ihr bei jedem Kauf den Reifen? Weil für mich war jetzt auch die Frage, wenn du einen Vergleichstest siehst, ja, gibt es natürlich ganz viel andere und die sind da besser und da und hier und so. Und ich muss aber schon sagen, Michel, ich hatte dich ja auch gefragt, so, was kann man machen, aber am Ende, ich war jetzt super zufrieden, ich hatte keinen schlechten oder keinen schwierigen Moment in den, was hat der, ich glaube 4.000 bis 5.000 Kilometer hat er jetzt gehalten. So, und denkt man, warum sollte ich jetzt wechseln? Vielleicht wird es besser, vielleicht aber auch schlechter. Und da bin ich aber halt so ein Gewohnheitstier und denke mir, wenn ich einmal einen Reifen gefunden habe, der mir zu mir passt, den behalte ich. Wie geht ihr damit um? Michel, wie gehst du damit um?
Ich bin ja so eher der Typ, never change a running system. Und wenn ich mit irgendwas jetzt glücklich und zufrieden bin, bleib ich dabei. Das kann ich jetzt schon mal beantworten. Ich bin tatsächlich auch gespannt, was unsere Community dazu sagt. Und bin dann eher nur dazu geneigt zu wechseln, wenn ich halt weiß, okay, jetzt gibt es halt irgendwie ein neues Schrägstrich verbessertes Produkt. So, ne? Dass ich halt sage, okay, ich bleibe in meiner Kategorie und nehme da quasi die Weiterentwicklung. Und wenn sich dann halt irgendwie ein unangenehmes Gefühl einstellt, dann würde ich sagen, okay, ich probiere mal was anderes. Aber grundsätzlich, wenn ich, so hatte ich, du hast mich ja auch gefragt jetzt die letzten Tage, und meine Frage war ja dann auch, gibt es für dich, gab es irgendeinen Grund, irgendeinen Moment, das zu beanstanden, du fühlst dich wohl damit, warum dann wechseln?
Ja, ja. Genau, also diesmal gibt es leider kein Team Jan oder Team Michel. Wenn ihr Anti-Gasgeflüster seid, dann schreibt uns gerne und warum. Warum wechselt ihr ständig die Reifen? Was ist die Motivation dahinter? Lasst es uns wissen. Zum Ende der Folge vielleicht noch, weil das noch Aktualität hat. Michel, können wir noch abschließen mit einer traurigen Nachricht. Was hat Queen Elizabeth in unserem Podcast verloren?
Ja, das ist schließlich der Kreis auch so ein bisschen zum Einstieg. Da hatte ich ja schon unsere Community angesprochen, die uns auf Instagram folgt. Da habe ich nämlich geteilt, denn Queen Elizabeth, the Queen, Queen, ne, Mom ist sie nicht mehr, die Mom ist ja tot. Auf jeden Fall, sie war tatsächlich Motorradfahrerin. Hat mich mega überrascht, bin ich drauf aufmerksam geworden. Ne, als die irgendwie in jungen Jahren Motorrad gefahren ist, dann waren ja meine Großeltern noch Jungspunde, weil Shaky Byrne, ehemaliger BSB-Champion, ehemaliger MotoGP-Fahrer, der hat ein Bild geteilt und seine Trauer quasi zum Ausdruck gebracht über den Tod von Queen Elizabeth. Und auf diesem Bild war eben zu sehen, wie sie im Zweiten Weltkrieg Motorradfahrtraining gemacht hat. Und das fand ich ziemlich cool und habe das dann recherchiert und habe dann noch weitere Bilder von ihr gefunden und fand es irgendwie extrem lässig, dass sie tatsächlich, auch wenn sie es während ihrer Amtszeit dann nicht mehr wirklich gemacht hat, in den frühen Jahren Motorrad gefahren ist.
Ja, und umso trauriger, naja, wobei, das ist einfach der Lauf der Dinge. Sie ist von uns gegangen.
Mit 96, so, what, ja. So, ne?
Also ich kann mich da nicht diesem Monarchie-Hype anschließen. Fand es ziemlich krass, dass es da so ewig berichtet wurde. Aber schade, dass sie es in ihrer Amtszeit nicht geschafft hat, die Flagge der Motorradfahrer höher zu halten. Das muss man ihr jetzt auch einfach mal kritisch anmerken. Sie hat bestimmt viel.
Weiß ich gar nicht. Da bin ich einfach zu weit weg. So,
die Geburtstage, die ich von ihr gesehen habe, da sind sie immer auf Pferden rumgeritten, anstatt einfach mal Pferdestärke verbrennen lassen. Also ein bisschen Benzin verbrennen lassen und damit zum Buckingham Palace zu fahren. Wäre auch mal ein Statement gewesen. Weißt du, man muss auch mal aufs Tierwohl achten.
Ja, das ist natürlich völlig richtig. Aber tatsächlich hatten wir ja, weil ich die, so bin ich ja drauf gekommen, ne? Instagram, ich habe dann quasi auch ein Bild von ihr geteilt mit dem Motorrad und habe gemeint, hier, eine von uns ist tot. Und da gab es dann tatsächlich eine Anfrage von einem unserer Instagram-Fans und der hat einen Rechercheauftrag sozusagen erteilt, dass wir uns schlau machen sollen, auf welchem Motorrad sie da tatsächlich auf den Bildern zu sehen ist. Ich versuche das mal bis zur nächsten Folge rauszukommen. Das habe ich jetzt tatsächlich in der Vorbereitung auf die heutige Episode nicht mehr geschafft, aber das schreibe ich mir auf jeden Fall als Hausaufgabe auf. Vielleicht finden wir das heraus und dann werden wir dieses Geheimnis auch lüften. Ja, und da haben wir eigentlich vielleicht auch sogar schon das Titelbild für die aktuelle Folge, Queen Mom auf dem Moped.
So, da hat jeder eine Hausaufgabe, Michel recherchiert, ich kaufe Motorräder.
Nein, Motorradreifen. Also gönn dir so viele, wie du willst.
Genau, vielleicht wird es auch, wenn du sagst, es gibt gerade so eine Reifenkrise, vielleicht wird es auch günstiger, statt neue Reifen, einfach ein neues Motorrad mit neuen Reifen zu kaufen. Und dem ziehe ich dann meine alten Reifen drauf und verkaufe dann dieses Motorrad und sage, Motorrad noch nie benutzt, nur angefahrene Reifen. Zum gleichen Preis.
Du bist einfach ein cleverer
Alter, Fuchs. Was ein Nullsummspiel. Also, schreibt uns fröhlich. Bis zum nächsten Mal. Michael, es war mir ein Fest. Schön, dass wir wieder da sind. Mal ein bisschen Selbstdudelei. Macht's gut. Tschö.